Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Bettina Köster. Guten Abend. Der Krieg gegen die Ukraine hat sich tief in unser Bewusstsein gegraben. Der Filmwissenschaftler Professor Vinzenz Hediger spricht sogar davon, dass wir alle Zeugen einer neuen Kriegsführung sind. Mehr zu seinen Beobachtungen hören Sie gleich. Außerdem haben wir bis 21 Uhr eine kleine Kulturgeschichte des Atems vorbereitet und fragen, warum das Vergessen für das Erinnern wichtig ist. In unserem Schwerpunkt geht es um die menschlichen Überreste aus Kolonialzeiten. An der Universität Göttingen setzt sich ein Forschungsprojekt damit auseinander. Seit Monaten sind unsere Augen auf einen Krieg gerichtet, der uns lange so nicht vorstellbar erschien. Was macht der russische Krieg gegen die Ukraine mit uns in Westeuropa? Und welche Folgen hat die gegenwärtige Krisensituation für unsere Gesellschaft? Diese Fragen beschäftigte Wissenschaftlerinnen und Forscher bei einem Symposium der Goethe-Universität und des Sigmund-Freud-Instituts in Frankfurt. Mit dabei war auch Dr. Vinzenz Hediger, Professor für Filmwissenschaft an der Universität Frankfurt. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie sich der Informationskrieg, der ja zu einem großen Teil in den sozialen Netzwerken stattfindet, auf unsere Wahrnehmung auswirkt.
Nun, wir haben es mit einem Krieg zu tun, der hybriden Charakter hat. Das heißt, es ist ein Krieg, in dem militärische Operationen klassischen Zuschnitt sich verbinden mit Informationskampagnen und Interventionen auf allen Ebenen. Und wir tun gut daran zu verstehen, dass es sich bei diesem Krieg auch um eine Form der Kulturproduktion handelt. Das heißt, es werden hier Inhalte und Formen in strategischer Absicht produziert und kommuniziert, eben mit der Absicht, Einfluss zu nehmen auf den Ausgang des Krieges. Und wir befinden uns kollektiv in gewisser Weise in einer Zuschauerinnenposition, so wir denn nicht in der Ukraine leben oder am Krieg direkt beteiligt sind. Wir werden ständig aufgerufen, uns affektiv zu beteiligen am Kriegsgeschehen und sind da in gewisser Weise mittendrin wie in einem Film oder in einer Serie, die am Ende noch offen ist und bei der es für einmal wirklich um Tod und Leben geht und nicht um irgendwelche fiktionalen Szenarien.
Teilweise gibt es ja auch Situationen der medialen Verwirrung, sage ich jetzt mal. Fake News und Fakten kann man schwerer unterscheiden. Welche Auswirkungen hat das aus Ihrer Sicht?
Also die Lüge als politisches Instrument hat, wenn wir jetzt uns zunächst mal nur auf Russland konzentrieren, eine lange Tradition. Küstin, ein französischer Adliger, der im 19. Jahrhundert Russland bereist hat und sehr enttäuscht ist, der hatte eigentlich gehofft, er würde was Interessantes finden, hebt immer wieder hervor, wie maßlos und gezielt gelogen wird von allen Regierungsstellen und wie sehr die Lüge als politisches Instrument eingesetzt wird. Und was wir jetzt erleben, seit einiger Zeit schon, der Krieg dauert ja auf dem Boden seit 2014 und wenn man so will, im Internet schon viel länger. Was wir jetzt erleben, ist, dass Russland diese Kultur der Lüge in gewisser Weise exportiert und versucht, zu einem Faktor im politischen Leben anderer Länder zu machen und eben die Standards und Regeln des politischen Diskurses zu erodieren. Und das ist eine große Herausforderung, weil wir in gewisser Weise naiv an die Herausforderung herangehen, uns in der öffentlichen Sphäre zu bewegen. Wir glauben an die Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit der Gesprächspartner gegenüber. Wir gehen davon aus, dass Konflikte sich gut habermas über rationale Argumente lösen können und rechnen eigentlich gar nicht damit, dass auf Anhieb und systematisch gelogen wird. Und das ist eine wirkliche Herausforderung. Da müssen wir eine steile Lernkurve durchlaufen, um damit fertig werden zu können.
Sie sprechen ja auch von einem Kommunikationskrieg. Wie stehen beide Seiten in Ihren Augen da? Welche Seite ist da stärker?
Es macht im Moment den Eindruck, als würde die Ukraine das Handwerk der Kriegskommunikation besser beherrschen als Russland. Die russische Seite setzt auf Desinformation, Verwirrung, die Zuspitzung von gesellschaftlichen Konflikten in westeuropäischen Gesellschaften oder in den USA. Und die Ukraine, ganz pauschal gesagt, bedient sich populärkultureller Idiome, tut das sehr souverän, versteht es, mit Humor, Ironie zu arbeiten, bekannte Erzählformate, Unterhaltungsformate aufzugreifen und umzuwenden, einzusetzen für die strategische Kommunikation. Und das schafft einerseits einen klaren Unterschied zu den russischen Rhetoriken des Krieges. Das heißt, es gibt auch eine interne identitätsstiftende, mobilisierende Funktion. Die Ukrainerinnen und Ukrainer können sich erkennen in diesen Formaten und sagen, wir machen das anders, wir haben einen anderen Tonfall. Und zugleich ist das eine Sprache, die vor allem in Westeuropa und in den USA sehr gut verstanden wird. Also da stellt man dann alle möglichen Fremdheitsempfindungen, die noch übrig bleiben würden, alle Orientalisierungstendenzen, die wir da reinbringen würden und sagen würden, das ist ja nur der Osten und was geht uns das an, die werden schon dadurch unterlaufen, dass die Ukraine auf sehr kompetente Art und Weise etablierte populärkulturelle Idiome bedient und uns gewissermaßen da abholt, wo wir schon sind.
Das heißt, man könnte ja eigentlich sagen, die Ukraine hat jetzt Glück, dass sie einen Schauspieler als Präsidenten hat?
Genau, so würde ich das sagen. Das könnte ein Handicap sein, dass man jemanden hat, der relativ unerfahren ist, aber für diese Rolle und für diese Aufgabe, das ist vielfach schon festgestellt worden, aber man kann es im Detail auch wirklich untersuchen und zeigen, ist Zelensky außerordentlich gut geeignet. Er ist der perfekte Präsidentendarsteller, er ist jemand, der diese Formate kennt, der diese Idiome beherrscht und sie bespielen kann. Er ist umgeben von einem Stab von hochkompetenten Menschen, die deutlich mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Fernsehproduktion verfügen. Und man kann es vielleicht so machen oder so sagen, in der Untersuchung des Star-Phänomens in der Kulturwissenschaft gibt es ein Verfahren, das von der Linguistik geborgt wurde, das ist die Kommutationsübung. Man tauscht ein bedeutendes Element aus in einem Text und schaut dann, wie sich dadurch die Bedeutung verändert. Und das kann man auch mit Besetzungen machen. Denken Sie an die ganzen Diskussion über James Bond, wer denn nun der beste Bond ist. Da gibt es eine Rolle und eine Besetzung. Und bei Zelensky kann man sich einerseits ihn anschauen im Vergleich zu Putin und wird dann feststellen, dass eben Zelensky auf eine Art und Weise kommuniziert, die, wie ich bereits sagte, mit westlichen Standards und westlichen Gepflogenheiten sehr viel besser im Einklang steht. Und andererseits kann man sich auch das Gedankenexperiment vornehmen, sich zu überlegen, wie die Ukraine dastehen würde, wenn statt Zelensky zum Beispiel Pedro Poroschenko jetzt Präsident wäre, ein etwas vierschrötiger Lokalpolitiker, der im Westen sicherlich weniger Resonanz finden würde und sehr viel mehr Mühe hätte, mit derselben Überzeugungskraft zu kommunizieren.
Was macht jetzt dieses ganze Kriegsschauspiel, wie Sie es ja jetzt so schön eindringend beschrieben haben, mit uns, also mit unserem gesellschaftlichen Miteinander? Sie haben sich ja auch die Ansprache in den Netzwerken genauer angeschaut. Welchen Eindruck haben Sie?
Es führt auf jeden Fall zu einer flächendeckenden Aktivierung und zu einer, wenn man so will, auch Klärung der politischen Fronten. Und man stellt dann fest, dass bestimmte Leute Positionen beziehen, die man vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte, und andere wiederum sortieren sich auf eine andere Art neu. Man könnte natürlich behaupten, dass die berühmte, vielbeschworene gesellschaftliche Spaltung durch den Krieg weiter befördert wird. Aber insgesamt würde ich eher sagen, dass die Wahrnehmung des Krieges und die Anteilnahme am Krieg über diese medialen Formate eigentlich auch Vorzüge hat. Es finden Lernprozesse statt. Die Menschen beginnen zu begreifen, dass zum potenziell demokratischen Europa sehr viel mehr gehört als das, was wir bisher in unseren geistigen Landkarten im Blick hatten. Man darf nicht vergessen, die Distanz von Frankfurt nach Lviv ist 1300 Kilometer und die Distanz von Lviv nach Mariupol ist nochmal 1300 Kilometer. Das sind die Dimensionen, und wenn man nun die Ukraine, wie das sich eigentlich schon länger gehört hätte, zu Europa hinzunimmt, dann verlagert sich die mentale Geografie, und ich glaube, das ist eine der positiven Wirkungen, die wir aus diesem ganzen furchtbaren Kriegsgeschehen mitnehmen werden, dass eine neue geistige Landkarte des demokratischen Europa möglich wird.
sagt Professor Vinzenz Hediger, Filmwissenschaftler an der Universität Frankfurt. Er meint, dass wir durch die Medienpräsenz des Krieges gegen die Ukraine alle Zeugen einer neuen Kriegsführung sind. Wir kennen das alle, die To-Do-Listen, Terminkalender und Notizen zwischendurch als Erinnerungsstütze für das, was unbedingt noch erledigt werden sollte. Die einen machen es lieber digital, die anderen haben diverse Zettelchen als Gedächtnishilfen in der Tasche. Was für die meisten heutzutage ganz selbstverständlich klingt, ist das Ergebnis einer komplexen, kulturellen und geistesgeschichtlichen Entwicklung. Und lange Zeit war das Aufschreiben, um nicht zu vergessen, sogar eher verpönt. Luca Rese-Knauf blickt für uns in die komplizierte Dreiecksbeziehung zwischen Erinnern, Vergessen und Notieren.
Die Leute glauben, ich notiere mir das, was ich nicht vergessen möchte. Aber allein deswegen, dass ich mir irgendwas notiert habe, bietet mir diese Möglichkeit des Vergessens. Weil ich davon ausgehe, dass ich das Notierte dann bei Bedarf immer wieder abrufen und auffinden kann.
Alberto Cevolini ist Soziologe und Fellow des Max-Weber-Kollegs an der Universität Erfurt und hat zum Erinnern, Vergessen und Notieren geforscht.
Also nehmen wir an, ich habe eine lange Liste Kontakte in meinem Smartphone und die sind alle Telefonnummern. Und ich lerne sie natürlich nicht auswendig. Ja? Ich speichere sie in einem externen Speicherungssystem, in diesem Fall in einem Handy. Und ich tue es natürlich, könnte man sagen, um sie nicht zu vergessen. Aber wer von uns lernt auswendig alle Kontakte, alle Telefonnummern? Keiner. Das heißt also grundsätzlich, wir haben sie vergessen.
Notizen als Gedächtnisstütze auf der einen Seite, Notizen als Angebot an uns selbst, das Notierte zu vergessen auf der anderen Seite. Das ambivalente Verhältnis von Erinnern, Vergessen und dem Notieren von Informationen wurde schon in der Antike diskutiert. Platon etwa kritisierte die Schrift und warnte davor, dass sie die Vergesslichkeit fördere.
Plato ging davon aus, wenn wir in einer, sagen wir mal, mündlichen Kultur leben, dann halten wir Reden. Und wenn ich eine Rede halte, kann ich natürlich nicht immer mal auf meine Karteien zugreifen, weil ich muss alles auswendig gelernt haben, damit ich eben nicht den Eindruck übermittle, dass ich unwissend bin. Ja, das wäre eine Katastrophe für einen Redner. Deswegen war Plato natürlich dagegen. Aber Plato benutzte sowieso die Schrift, hat seine Dialoge geschrieben. Und das war das Paradox, ja. Also hatte aber eben die Schrift so benutzt, als wäre eine Art Rede, Dialoge.
Schon eine Generation später, bei Platons Schüler Aristoteles, genauer im ersten Buch der Topik, taucht eine entgegengesetzte Position bezüglich der Schrift auf. Es kommt, so Alberto Cevolini, zu einem Übergang vom Mündlichen zum Schriftlichen. Es wird das angedeutet, was später einmal Notizbuch genannt wird. Die besten Aussagen von Philosophen sollen notiert, klassifiziert und einer Überschrift zugeordnet werden. Ein zweiter großer Übergang ist dann der vom Schriftlichen zum Buchdruck. Dort erlangen das Notieren und das Anfertigen von Exzerpten, also kleine Zusammenfassungen der relevanten Inhalte von Texten, ganz neue Popularität.
Man spricht also von einer Renaissance des Notierens und des Exzerpierens. Warum? Weil natürlich, also Buchdrucker jetzt heute, also stellt zu viele Bücher her. Also gelehrte Leute, gelehrte Leser, ist unmöglich, alles auswendig zu lernen. Und dazu brauchen sie natürlich externe Speicherungssysteme. Ne? Die brauchen, könnte man sagen, vergessen. Es gab natürlich zu viel, viel zu viel zu lernen. Die dachten, Notizbücher sind in der Tat vielleicht eine Lösung.
Es wird das notiert und gespeichert, was man bemerkenswert und erinnerungswürdig findet, um es gegebenenfalls wieder anzuschauen. Neben Notizbüchern und Heften werden auch Karteikarten genutzt und es entstehen sogenannte Zettelkästen. Kastensysteme oder Schränke mit vielen strukturiert geordneten Karteikarten mit Informationen, die man über die Zeit notiert, etwas hinzufügt und die aufeinander verweisen. Dadurch ist ein Zettelkasten nicht bloß wie ein Karteikasten, ein Behälter von Gedächtnisstützen, sondern ein sogenanntes Zweitgedächtnis. Eine selbstständige Maschine, die Komplexität erzeugt, etwa Systeme aus Querverweisen. Die Notizen wandern direkt in den Zettelkasten, ohne dass man sie sich vorher einprägt. Das bedeutet für die Anwenderinnen, dass sie das Vergessen lernen, wie es auch der Untertitel eines Buches von Alberto Cevolini ist.
Vergessen lernen ist genau die richtige Formulierung. Der Übergang jetzt von Gedächtnisunterstützung zum Zweitgedächtnis bedeutete für diese Leute in der Frühneuzeit Vergessen lernen.
Genutzt wurden Zettelkästen etwa von Gottfried Wilhelm Leibniz oder Niklas Luhmann und weiteren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch heute noch. Immer noch analog oder digital auf dem Computer.
Zunächst ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass das Vergessen ein wichtiger Bestandteil eines jeden Lernprozesses ist.
Sönke Ahrens ist Bildungsforscher und Dozent an der Universität Fribourg in der Schweiz. Auch er beschäftigt sich in seiner Arbeit mit dem Notieren, mit Zettelkästen sowie mit Techniken, die das Lernen und Verstehen fördern.
Weil das, was wir tun, wenn wir uns erinnern, nicht so sehr das einfache Aufrufen von Informationen ist, sondern eher so etwas wie das Umgehen eines Gedächtnisunterdrückungsmechanismus, der sehr, sehr wichtig ist. Weil wenn wir nicht vergessen würden, wenn wir immer Zugang zu allen Informationen im Kopf hätten, dann würden die uns im Alltag überfordern.
Gute Techniken des Notierens zeichnen sich demnach dadurch aus, dass sie das Verstehen und damit auch das Erinnern befördern. Laut einer Studie von Forschenden der Princeton-Universität und der Universität California ist eine gute Technik die handschriftliche Notiz.
Und der Grund liegt nicht daran, dass das Handschriftliche in irgendeiner mystischen Weise enger mit dem Gehirn verbunden wäre oder sonst wie, sondern dass das Handschriftliche, insbesondere Mitschreiben von dem, was man hört, länger dauert. Und weil es länger dauert, ist man gezwungen, das Gehörte in eigenen Worten zusammenzufassen. Während man beim Schreiben auf der Tastatur sehr viel schneller mitschreiben kann, mit dem Problem, dass man es fast verbatim durchlaufen lassen kann.
Das eigene Reformulieren während der handschriftlichen Notiz führt dann eher zum Verstehen der Informationen. Wie und welche Art des Notierens wann sinnvoll ist, hängt von vielen Faktoren ab und ist Gegenstand der Forschung. Die Zettelkästen, die so Alberto Cevolini den Leuten einst das Vergessen lehrten, erfüllen, so Sönke Ahrens, jedenfalls viele Kriterien, die das Lernen fördern können.
Man muss das Gelesene in eigenen Worten knapp zusammenfassen, das heißt, man ist eigentlich gezwungen, es erstmal zu verstehen. Man fragt sich, wie steht das Gelesene mit anderen Informationen in Zusammenhang? Durch das Verknüpfen mit alten Informationen holt man alte Informationen nach einer Weile wieder hervor. Das heißt, man macht tatsächlich genau das, was Lernforscher vorschlagen zu tun, um etwas besser in Erinnerung zu behalten.
Luca Rese Knauf über Notizen, Zettelkästen und die Rolle des Vergessens. Mal am Tag atmen wir. Meistens unbewusst, ein Reflex eben. Atem bedeutet allerdings viel mehr als nur Luft holen und wieder abzugeben. Atmen wird beispielsweise in der Kulturgeschichte auch als Ausdruck des Göttlichen beschrieben und die Kehrseite der Medaille als Gefahr für Krankheiten. Das erleben wir alle gerade hautnah, seitdem Corona sich auf der Welt verbreitet hat. Seitdem wird uns ganz klar vor Augen geführt, wie wichtig die reine Luft für unser Weiterleben ist. Auch Künstlerinnen und Künstler haben den Atem immer wieder in den Fokus ihrer Werke gesetzt. Einige werden gerade in der Hamburger Kunsthalle präsentiert. Ursula Storost über Kunst und Kultur rund ums Ein- und Ausatmen.
Atemgedicht. Im Atemholen sind zweierlei Gnaden. Die Luft einziehen, sich ihrer entladen. Jenes bedrängt, dieses erfrischt. So wunderbar ist das Leben gemischt.
Dichtete Johann Wolfgang von Goethe Anfang des 19. Jahrhunderts. Das Atmen hat die Menschen zu allen Zeiten fasziniert. Ein Vorgang, der mit der Geburt beginnt und mit dem Tod endet. Ein menschlicher Reflex, der in Kunst, Religion, Philosophie und Wissenschaft beschrieben und gedeutet wurde. Die Hamburger Kunsthalle hat dem Atmen jetzt eine Ausstellung gewidmet. Die Kunsthistorikerin Johanna Hornauer haucht einen runden, handgroßen Wandspiegel an. Aliento, Atem, heißt dieses Werk des kolumbianischen Künstlers Oscar Muñoz. Sie haucht und auf dem Spiegel erscheint ein Gesicht.
Ja, ich habe jetzt einem durch Gewalt verstorbenen Kolumbianer ein Leben für ein paar Sekunden wieder eingehaucht, das so lange geht, wie meine Atemluft auf dem Metallspiegel zu sehen ist.
Der Künstler spielt mit der Metapher des Atems als Lebensspender. Man haucht in den Spiegel und für Sekunden erscheint das Porträt eines Verstorbenen, sagt Dr. Sandra Pissot. Die Sammlungsleiterin der Abteilung Alte Meister in der Hamburger Kunsthalle ist eine der Kuratorinnen der Ausstellung. Schon in der Antike, sagt sie, war der Atem Gegenstand der bildenden Kunst.
Das Unsichtbare, eben das Atmen sichtbar zu machen und darzustellen, sei es eben über den göttlichen Atem, den Wind, auch den Lufthauch. Wenn man an Botticelli denkt, die Geburt der Venus, da hat man den Wind Zephyr, der eben tatsächlich von links oben Luft bläst auf die Venus und sie so aus dem Meer quasi ans Land hieft.
Atmen bedeutet Leben, sein Verlust bedeutet Tod. Eine Doppeldeutigkeit, so Sandra Pissot, die oft dargestellt wird. Auch auf dem Gemälde eines holländischen Meisters um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Ein vornehm gekleideter Junge, ganz versunken in sein Tun, bläst mit einem Strohhalm eine schillernde Seifenblase.
Und solange er Lauge und Atem hat, wird dieser Kreislauf der Geburt quasi immer weiter geführt. Aber wenn ihm die Puste ausgeht und die Seifenblase zerplatzt, dann ist es ähnlich wie beim verhallenden Ton, dann ist eben Stille, ja der Tod quasi, im übertragenen Sinn eingekehrt.
Das Atmen, so die Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Dr. Lynn Burchert von der Berliner Humboldt-Universität, hatte zu allen Zeiten verschiedene politische, soziale, kulturelle und auch wirtschaftliche Dimensionen. Als Beispiel nennt sie das Rauchen, das ohne Atmen nicht möglich wäre.
Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts war es für Frauen verpönt zu rauchen. Das war also eine Männersache. Und in den sogenannten goldenen 20er Jahren wurde das Rauchen dann zu einem Symbol für die neue, als emanzipiert geltende Frau umgedeutet.
Für die Zigarettenindustrie eine Erfolgsgeschichte. Sie machte aus dem weiblichen Tabakkonsum eine Emanzipationskampagne und proklamierte das weibliche Rauchen als neue Freiheit. Dass Schadstoffe eingeatmet wurden, war damals kein Thema. Genauso wenig wie zu Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert.
Am Anfang der Industrialisierung galten die rauchenden Schlote vorrangig als Marker von Fortschritt, von Wohlstand, also allgemein von menschlicher Potenz und auch irgendwo diesem menschlichen Sieg über die Natur. Und es war eben nicht so, dass gleich irgendwie erkannt wurde, oh, diese rauchenden Schlote gefährden die Gesundheit.
Dass die rauchenden Schlote die Atemluft verpesten, wurde erst von der Ökologiebewegung ab den 1960er Jahren thematisiert.
Die Ökologiebewegung wurde eigentlich erst groß und die Gesundheitsrisiken und die Risiken allgemein des Klimawandels wurden erst dann gesellschaftlich erkannt, als ökologische Krisen allgemein gefährdend waren. Also vorher waren das vor allen Dingen Gefährdungen, denen die Arbeiterklasse ausgesetzt war. Und sobald die privilegierten Schichten auch davon betroffen waren, wurden das eben große Debatten und es wurden Maßnahmen ergriffen.
In welchem Maße Menschen gesunde Luft einatmen können, ist auch eine soziale Frage, sagt Lynn Burchert. Sie hat ein Buch über die verschiedenen sozialen Facetten des Atems herausgegeben. Erst seit dem 18. Jahrhundert wurden die Bestandteile der Luft naturwissenschaftlich erforscht
und damit auch die Möglichkeit, Atemluft zu verändern.
Im 20. Jahrhundert wurde die Atemluft in einem Maß eigentlich manipuliert wie nie zuvor. Beispielsweise auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges, also mit dem Giftgaskrieg. Dann natürlich in den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten und auch in der Forschung und Anwendung von sogenannten Biowaffen.
Durch die Corona-Pandemie hat das Atmen wieder besondere Aufmerksamkeit erfahren. Aber die Angst vor einem möglichen Einatmen von Viren gab es schon in der Antike, sagt Lynn Burchert. Die furchteinflößenden Ausdünstungen nannte man damals Miasmen.
Das war tatsächlich in der Antike auch so ein stark moralisch besetzter Diskurs. Man dachte, dass diejenigen Gesellschaften, die moralisch tugendhaft waren, dass die nicht von solchen Miasmen betroffen sind, sondern solche Gesellschaften, die irgendwie sich sündhaft verhalten.
Götter vergiften die Atemluft der Sündigen. Skrupellose Frühkapitalisten lassen Giftstoffe aus den Fabrikschloten blasen. Das Atmen ist nicht nur ein unbewusster Vorgang, den wir 23.000 Mal am Tag ausführen. Atmen beeinflusst in seiner Allgegenwart gesellschaftliche Gefüge, sagt Johanna Hornauer von der Hamburger Kunsthalle. Der Atem formt Moral und Mythen und unser Verhältnis zur Welt.
Zum Beispiel liegt ja auch im bewussten Atmen oder im Wahrnehmen von der eigenen Atmung eine Selbstreflexion, ein Wahrnehmen der eigenen Gedanken und wie unser Verhältnis zur Welt ist, die wir ja in jedem Atemzug in uns einnehmen und ein Stückchen von uns im Ausatmen abgeben.
Atmen. Die Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle kann auch bis zum 15. Januar nächsten Jahres besucht werden. Das Buch Atem – Gestalterische, ökologische und soziale Dimensionen von Lynn Burchert und Ivar Resata ist bei De Gruyter erschienen. So eine kleine hat fast jeder hin und wieder in der Tasche. Ich meine die Thermoskanne, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken ist. Ob zu Hause, beim Picknick oder auf dem Weg zur Arbeit. Ihr Inhalt lässt uns wohlig warm fühlen. Weniger bekannt ist allerdings, dass die Warmhaltekannen quasi ein Abfallprodukt naturwissenschaftlicher Forschung sind. In unserer Reihe Alltagsgegenstände, die eine große kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung haben, beginnen wir heute mit der Historie zur Thermosflasche. Mirko Smiljanic hat dafür auch im Hörfunkarchiv gestöbert.
12. Januar 1941 in Glashütte Barut. Eisige Luft liegt über der kleinen Industriestadt südlich von Berlin. Trotzdem haben sich viele Besucher zu einer Festveranstaltung eingefunden. Geehrt wird der Erfinder der Thermosflasche, Reinhold Burger, der an diesem Tag seinen 75. Geburtstag feiert und einem Reporter des damaligen Großdeutschen Rundfunks sein Leben schildert.
Mein Vater war ein Glasmacher und mein Großvater war ein Glasschneider. Und von mütterlicher Seite aus war mein Großvater ein Glashüttenbesitzer.
Reinhold Burger lernt das Glasmacherhandwerk in Barut und Berlin, wobei er sich rasch technisch aufwendigen Problemen widmet. Die Entwicklung wissenschaftlicher Instrumente aus Glas ist damals ein ganz großes Thema. Doppelwandige Zylinder etwa, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts in vielen Bereichen Verwendung finden. Der Eismaschinenfabrikant Linde braucht sie, aber auch Konrad Röntgen für die Apparate seiner neu entdeckten X-Strahlen.
Als ich am Anfang des Jahres 1895 meine ersten Gefäße dieser Art herstellte, hatten dieselben die Aufgabe, für die Wissenschaft die Temperatur einer bestimmten Flüssigkeit möglichst konstant zu halten.
Und das funktioniert besonders gut mit doppelwandigen Glaszylindern. Zur besseren Isolierung werden die Zwischenräume zusätzlich leer gepumpt. Außerdem verspiegelt Burger die Glaswände, sodass die Wärmestrahlen nicht nach außen dringen. Der Schritt vom doppelwandigen Glaskolben für wissenschaftliche Instrumente zum Glaskolben für jedermann, sprich für Thermosflaschen, rückt immer näher.
Ich nahm eine Reihe von mir hergestellter kleinen kugelförmigen Gefäßen und füllte sie mit heißem Kaffee Tee, Milch und dergleichen. Noch nach 24 Stunden waren die Getränke so gebrauchsfertig, als wären sie eben erst hergerichtet worden.
Ein paar technische Details muss Reinhold Burger noch verbessern. Dann meldet er 1903 in Berlin seine Erfindung zum Patent an.
Da jedes Kind nun einmal einen Namen haben muss, so gab ich dieser doppelwandigen Flasche den Namen Thermos.
Ein Wort aus dem Griechischen, das übersetzt wahlweise warm, heiß, feurig oder herzlich bedeutet. Thermosflaschen finden sich heute in fast allen Haushalten und für viele Anwendungsfelder. Für Kaffee- und Teemaschinen, für Pausengetränke, für Babymilch. Es gibt schlichte Exemplare, die nur wenige Euro kosten. Es gibt Flaschen mit schickem Design, die entsprechend teurer sind. Das technische Prinzip ist immer gleich. Ein doppelwandiger, verspiegelter Glaskolben hält heiße Flüssigkeiten heiß und kalte Flüssigkeiten kalt. Dabei fällt eines bei diesem Alltagsgegenstand sofort auf. Es ist eine Nebenanwendung wissenschaftlicher Forschung, ein wenig vergleichbar mit der Teflon-beschichteten Bratpfanne. PTFE, so der wissenschaftliche Name von Teflon, wurde im Manhattan Project beim Bau der Atombombe entwickelt.
Es gab sozusagen eine Veralltäglichung eines Wissenschaftsgegenstandes.
Genau das, so Dr. Georg Goes, Leiter des Museumsdorfs Glashütte in Baruth bei Berlin, ist mit der Thermosflasche geschehen. Ein Selbstläufer war sie aber keineswegs. Kaum auf dem Markt mäkelten Kritiker, sie sei ja wohl nichts weiter als eine Modetorheit.
Diese Modetorheit, das sagt Reinhold Burger ja selber, die musste man erstmal widerlegen. Also, dass es wirklich ein nützlicher, nicht mehr wegzudenkender Gegenstand werden würde. Dazu bedurfte es großer Überzeugungskraft. Man musste Bedürfnisse wecken, ganz klassisch für ein Konsumgut, das eigentlich aus einem technischen Investitionsgut herausgekommen ist.
Den Durchbruch schaffte die Thermosflasche allerdings nicht im damaligen Deutschen Reich, sondern in den USA. Deren Marketing-Experten haben sich gefragt,
wo brauchen wir jetzt diese Thermosflasche, die wir jetzt in großen Stückzahlen hier in den USA produzieren? Und da ging es eben ums Militär. Gerade die Flieger, die ja oben, wissen wir ja alle, wo es relativ kalt ist. Und die brauchten ein warmes Getränk. Da sind sie eingestiegen, da haben sie geliefert.
Erinnert sich Axel Burger, Enkel und Nachlassverwalter des Thermosflaschenerfinders Reinhold Burger. In die Breite ging die Nutzung der Thermosflasche, als Arbeiter sie für sich entdeckten. Von Getränken bis zu Suppen, alles ließ sich heiß halten. Die Bedingungen für den Einsatz von Thermosflaschen waren in den USA aber auch deshalb ideal, weil sich dort früher als in Europa eine immer mobilere Gesellschaft herausbildete. Natürlich wären Thermosflaschen auch in Kutschfahrten nützlich gewesen, den Durchbruch brachte aber erst das Automobil.
Gerade in den USA war ja die Automobilisierung sehr viel früher fortgeschritten und es ist überliefert, dass viele Leute in ihrem Ford Model T die Thermosflasche dabei hatten und auf dem Turnpike mit sich führten und dann ihr Picknick in Upstate New York machten.
Thermosflaschen sind Teil der mobilen Weltgesellschaft, kleine, preiswerte Helfer, die das Leben einfacher machen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das große Geschäft mit Thermosflaschen hat Reinhold Burger übrigens verpasst. 1907 verkaufte er seine Anteile an US-Investoren. Er war und blieb zeitlebens ein Erfinder und Tüftler.
Das war Teil 1 unserer Reihe Alltagsgegenstände und ihre besondere kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung. Weitere Folgen hören Sie in den kommenden Sendungen. Das dunkle Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte bewegt seit Jahren viele deutsche Museen und Universitätssammlungen. Dort stehen immer noch Regale und Schränke mit Kunst- und Gebrauchsgegenständen, aber auch mit menschlichen Überresten aus kolonialen Zeiten. Inzwischen gibt es eine Richtlinie zum Umgang mit kolonialem Raubgut und eine Anlaufstelle für ehemalige Kolonien, die Objekte oder menschliche Überreste zurückfordern wollen. Ganz einfach ist das für die Länder allerdings nicht. An der Universität Göttingen nimmt seit einigen Jahren ein interdisziplinäres Forscherteam zwei Sammlungen genauer ins Visier. Für ein paar Monate sind dabei auch 6 Wissenschaftlerinnen aus Fidschi, Palau, Neuseeland, Kamerun und Tansania. Marjana Jandik hat sie in Göttingen getroffen und stellt ganz bewusst ihre Perspektiven und Forschungsinteressen in den Mittelpunkt.
Also ich habe genau dieses Bild noch vor Augen, wie ich hinter Terekeke stehe und er ganz vorsichtig und langsam die Tür öffnet und dann öffnet sich dieser Raum, der abgedunkelt ist und aber so ganz ein bisschen Licht kommt noch rein und so leicht sind die Schädel dann beleuchtet und es stehen über 20 verschiedene Human Remains stehen auf den Tischen angeordnet in so einer U-Form und wie andächtig er dann an die Türschwelle tritt und sich erstmal umblickt und dann anfängt seine Flöte zu spielen und wie berührend das auch in dem Moment tatsächlich für alle war. Also man konnte das auch merken.
Wenn ich auf der Flöte spiele, verbinde ich den Gesang der Vögel mit den Ahnen. Es ist eine sanfte Erinnerung an die Heimat, aus der sie kommen. Obwohl unsere Ahnen 100 Jahre oder länger fort von zu Hause waren, ist für uns die Verbindung nie abgebrochen.
Te Herekeke Heroini ist Maori aus Neuseeland. Er ist einer von 6 GastwissenschaftlerInnen aus Afrika und Ozeanien, die derzeit an der Universität Göttingen zu sensiblen Provenienzen forschen. So der Titel des Projekts. Untersucht werden sollen menschliche Gebeine, die in kolonialen Kontexten nach Göttingen gekommen sind. Mitgenommen, getauscht, gestohlen. Die meisten im frühen 20. Jahrhundert, viele aus ehemaligen deutschen Kolonien. Im Fokus stehen 2 Universitätssammlungen. Die Blumenbachsche Schädelsammlung und die Anthropologische Sammlung. Es geht darum zu rekonstruieren, woher die Knochen kommen, und wer sie wie wann nach Göttingen gebracht hat. Das ist oft keine leichte Aufgabe, denn die Angaben sind unvollständig und viele Aufzeichnungen im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. McMichael Mutok durchforstet zusammen mit der wissenschaftlichen Hilfskraft Sophia Leikam die Karteikarten in der anthropologischen Sammlung. Wenn man den Raum betritt, steht man zunächst vor einer Reihe von Primatenskeletten. Überall liegen Knochenfragmente herum und die Regale sind voller kleinerer und größerer Boxen aus festem Karton. McMichael Mutok und Sophia Leikam suchen nach Hinweisen auf menschliche Überreste aus Palau, wo der junge Anthropologe herkommt. Die Inselgruppe im Pazifik hat 20.000 EinwohnerInnen und war von 1899 bis 1914 deutsche Kolonie.
We would say it's like a historic moment for Palau.
Es ist ein historischer Moment für Palau.
Palau steht in der Auseinandersetzung mit den Human Remains, den menschlichen Überresten, erst ganz am Anfang. McMichael Mutok erzählt, dass sie in Palau bis vor kurzem gar nichts davon wussten, dass überhaupt Human Remains in Deutschland sind. Aber seit er in Göttingen ist, stellt er fest, dass es nicht nur hier, sondern auch an vielen anderen Orten in Deutschland menschliche Überreste und kulturelle Objekte aus Palau gibt. Die Zusammenarbeit mit den anderen Fellows hat seinen Blick auf die deutsche Kolonialzeit verändert.
And I would say the German were good people.
Ich habe immer gedacht, dass die Deutschen gute Menschen waren.
In Palau, so McMichael Mutok, gäbe es viele Erzählungen über die Gräuel der japanischen und der US-amerikanischen Kolonialzeit. Über die Deutsche aber, die vor der japanischen war, wisse man wenig. Und wenn, dann eher, dass die Deutschen Fortschritt gebracht und interne palauische Konflikte befriedet hätten.
Later on when I,
Aber dann traf ich meine KollegInnen aus Tansania, Kamerun, Neuseeland und Fidschi und sie erzählten, dass ihre menschlichen Überreste gestohlen wurden. Sie sagten, dass die Deutschen kamen und meinten, oh, wir wollen eure menschlichen Überreste mitnehmen. Unsere Ahnen sagten nein, aber sie haben sie trotzdem mitgenommen.
But they just take it anyway.
Was bedeutet es emotional, wenn die Überreste Verstorbener einfach genommen und auf einen anderen Kontinent gebracht wurden? Durch die Zusammenarbeit mit den internationalen GastwissenschaftlerInnen wird diese Frage auch für die deutschen ForscherInnen begreifbar. Das hält die Kulturanthropologin Regina Bendix, eine der Projektleiterinnen der Universität Göttingen, für einen großen Gewinn des Projekts.
Ich habe es sehr spannend gefunden, jetzt wo wir die Fellows haben, wie unsere KollegInnen sowohl in der anthropologischen Sammlung wie auch jetzt in der Blumenbach-Sammlung Führungen machen, also ihnen zeigen, was da ist. Und ich sehe da schon einen Unterschied in der Haltung, in der Wortwahl, die jetzt verwendet wird, wenn Menschen eben zum Beispiel aus Kamerun oder Tansania dazugestoßen sind. Es ist einfach plötzlich ein Bewusstsein vorhanden, wie ist das jetzt wohl für Menschen von dort, wenn sie damit konfrontiert werden.
Und nicht nur die Göttinger ForscherInnen lernen dazu. Sophia Leikam, die die Fellows eng betreut, beobachtet.
Ich glaube, dass sie sehr viel voneinander auch lernen und sich Hilfestellungen geben können, sich Tipps geben können und auch sehen können, oh, die sind schon viel weiter als wir, wie machen die das denn? Oder, oh, die haben ja ähnliche Probleme, was können wir vielleicht voneinander lernen? Und ich glaube, das ist schon extrem fruchtbar eigentlich.
So hat Neuseeland bereits jahrzehntelange Erfahrung mit der Restitution, also der Rückgabe von menschlichen Überresten. Tehrekirke Heroini ist dort schon seit 2007 im Auftrag der Regierung offiziell zuständig für Rückführungen. Während für McMichael Mutok aus Palau die lückenhafte Dokumentation ein großes Problem ist, kann sein neuseeländischer Kollege auf einer breiten Datenbasis aufbauen, die er und sein Team über die Jahre zusammengetragen haben. So können sie oft schon aus kleinen Informationsbröckchen Schlüsse darüber ziehen, auf welchen Wegen die Überreste Neuseeland verlassen haben.
Well, it's a big puzzle because what we've worked out is that.
Es ist ein großes Puzzle. Wir wissen heute, dass von 1769, als Captain Cook Neuseeland erreichte, bis in die 1970er etwa 1200 unserer Ahnen mitgenommen und im Ausland verkauft wurden. Jeder Ahne hat das Recht, nach Hause zu kommen. Bis heute konnten wir schon an die 800 Ahnen zurück nach Hause bringen. Also fehlen nur noch etwa 400.
Ganz anders ist die Situation im ostafrikanischen Tansania, das ebenfalls von Deutschland kolonisiert war. Hier weiß man nicht, wie viele menschliche Überreste in andere Länder gebracht wurden. Nur, dass es viele sind. Und es gibt eine weitere Herausforderung.
Wir sind über 100 ethnische Gruppen in Tansania.
Die junge tansanische Historikerin Alma Simba redet nicht von Ahnen, wenn sie über die menschlichen Überreste spricht. Sie findet es wichtig, Human Remains zurückzugeben. Aber nicht immer kann man genau zurückverfolgen, zu welcher heute existierenden Gruppe ein Schädel oder Skelett gehörte. Und nicht immer ist klar, ob Communities und Regierungen die Gebeine überhaupt zurückhaben wollen. Wie soll man damit umgehen?
Saying that they should just return.
Wenn wir fordern, dass sie einfach zurückgegeben werden, dann können wir nicht mehr weiter danach fragen, warum sie überhaupt hier waren. Das ist wie wenn du mit etwas erwischt wirst, von dem du genau weißt, dass du es nicht haben dürftest.
Alma Simba aus Tansania geht es um Gerechtigkeit. Sie fordert eine tiefere Auseinandersetzung mit den emotionalen Konsequenzen des Kolonialismus. Dafür will sie verstehen,
how has it felt being here for over 100 years and being in these collections?
Wie hat es sich angefühlt, über 100 Jahre in diesen Sammlungen zu verbringen? Wurden sie zur Lehre oder Forschung genutzt? Lagen sie einfach jahrzehntelang in Boxen oder wurden sie von Menschen herausgenommen? Wurden sie ignoriert oder wurden sie dafür benutzt, Eugenik, weiße Vorherrschaft und wissenschaftlichen Rassismus zu legitimieren?
On eugenics, on white supremacy, on scientific racism.
Ihr Ansatz ist deswegen nicht nur akademisch, sondern auch künstlerisch. Alma Simba entwickelt eine Toninstallation.
Hey,
Ich nehme all diese Gefühle und Beobachtungen auf. Die Geräusche der Stadt, der Universität, des Alltags und auch meine eigenen Texte über menschliche Überreste, Poesie und Prosa.
Whether it's poetry or prose.
In the dead of the night, leaves falling sound like tiny feet scurrying on the ground. Who is there? Identify yourself.
Die Herausforderungen, vor denen die ForscherInnen aus Ozeanien und Afrika in ihren Heimatländern stehen, sind ganz unterschiedlich. Bei der Forschung vor Ort in Deutschland teilen sie aber einige Erfahrungen. Dass es ein Vorzeigeprojekt sei, man gut zusammenarbeite, erzählen die Fellows. Tehere Kirke Heroini aus Neuseeland.
In den letzten 10 Jahren sind deutsche Institutionen offener geworden, über Restitution zu sprechen und mit den lokalen Institutionen der Herkunftsgesellschaften zusammenzuarbeiten. Wenn es dann Abmachungen gibt, sind sie auch offener für indigene Übergabezeremonien.
Dennoch stehen sie auch vor vielen Schwierigkeiten. Tehere Kirke Heroini hat in den letzten Jahren immer wieder die Erfahrung gemacht, dass WissenschaftlerInnen europäischer Institutionen ihn nicht ernst nehmen oder die menschlichen Überreste ohne den kulturell angebrachten Respekt behandeln. Old School Thinking nennt er das diplomatisch. McMichael Mutok aus Palau erzählt von bürokratischen Hürden.
Ich habe E-Mails geschrieben an ein paar Kuratorinnen von anderen Museen, die wahrscheinlich Artefakte aus Palau in ihren Sammlungen haben. Sie haben oft 2 oder 3 Wochen gebraucht, bis sie geantwortet haben.
Das von der Volkswagen-Stiftung geförderte Projekt dauert 3 Jahre. Die Fellows sind aber nur für 3 Monate in Göttingen. Weil vieles länger dauert als erwartet, sind sie sich einig, es braucht mehr Zeit, mehr Forschungsgelder.
Für mich sind 3 Monate nicht lang genug. Es könnte Jahre dauern.
Und die Herausforderungen haben auch mit dem Wissenschaftsbetrieb an sich zu tun. Der Run auf die Forschungsgelder, wie Regina Bendix es ausdrückt, könne zu einem neuen Kolonialismus führen. Einem wissenschaftlichen Kolonialismus.
Man will ja exzellent sein, um es mit der Initiative zu sagen. Also möchte man ja auch gute Vorschläge unterbreiten und unterläuft damit immer wieder die Chance, dass man alternative Modelle zulassen könnte.
Alle hoffen, dass es weitergeht. Alma Simba will ihr Soundpiece fertigstellen. McMichael Mutok stellt sich jetzt, wo er weiß, dass es an mehreren deutschen Museen menschliche Überreste und kulturelle Objekte aus Palau gibt, auf jahrelange Forschung ein. Und Tehere Kieke Heroini sagt selbstbewusst:
Ich werde eine offizielle Repatriierungsanfrage von unserem neuseeländischen Programm ausstellen. Die führt hoffentlich zu einer Übereinkunft mit der Universität Göttingen. Dann können unsere Ahnen im Mai 2023 nach Hause zurückkehren.
Marianne Jandig sprach mit Forscherinnen und Wissenschaftlern aus Ozeanien und Afrika über den Umgang mit den menschlichen Überresten aus der deutschen Kolonialzeit. Mit diesem Blick in die Provenienz- und Restitutionsforschung an der Universität Göttingen endet aus Kultur- und Sozialwissenschaften für heute. Gleich nach den Nachrichten hören Sie die Jazz Facts. Viel Freude auch dabei und einen angenehmen Abend wünscht Ihnen Bettina Köster.